diesen Wochen werde ich überall in den Gemeinden besonders warm empfangen. Aber wenn es so richtig heiß ist, dann predige ich am liebsten in der Gemeinde Detmold, weil ich in keiner Gemeinde, in der ich sonst predige, eine so gute Lüftung hinter meinem Rücken habe, wie hier, dass ich selbst heißes Wetter bei euch gut ertragen kann. Hoffe ich jedenfalls. Meine lieben Schwestern und Brüder, mein Thema lautet: Müssen alle Menschen vor dem Gericht Gottes erscheinen? Ja oder nein? Ich lese zwei Texte. Der eine steht im 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben. Es sei gut oder böse. Alle müssen vor den Richtstuhl gestellt werden. Alle werden gerichtet. Steht hier. Und jetzt lese ich Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Was nun? Das scheint sich doch zu widersprechen. Der eine Text sagt, alle kommen vor den Richtstuhl, und der andere Text sagt, aber eine Gruppe kommt nicht davor. Dann sind es nicht alle. Was nun? Widerspricht sich hier die Bibel? Steht hier Jesus kontra Paulus? Ja, sagen wir dann. Dann stimmt natürlich das, was der Herr Jesus sagt und nicht, was Paulus sagt. Aber der Herr Jesus hat es ja auch nicht geschrieben, sondern Johannes hat es geschrieben. Und wir glauben, dass beide Schreiber vom Heiligen Geist inspiriert waren. Kommen alle ins Gericht, ja oder nein? Stellt euch vor, in diesem Augenblick käme jemand rein und würde sagen, draußen vor der Kapelle steht ein blaues Auto. Und gleichzeitig käme ein anderer rein, der würde sagen, vor der Kapelle steht ein graues Auto. Würden wir dann alle sofort sagen, Moment, einer von den beiden sagt die Unwahrheit? Was würden wir wahrscheinlich viel eher sagen? Da stehen zwei Autos. Das eine ist blau und das andere ist grau. Können wir das auch auf das Gericht beziehen, dass es ein Gericht gibt, vor dem sich alle verantworten müssen? Und ein Gericht, in das die, die glauben, nicht hineinkommen? Ich bin für die letztere Lösung. Nun, der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28 und 29, verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier spricht der Herr Jesus von zwei Auferstehungen. Wann findet die erste Auferstehung statt? Der Text in Johannes sagt nichts über den Zeitpunkt. Er sagt nur, das kommt. Wann ist denn die Auferstehung des Lebens? Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 18 schreibt der Apostel, Entschuldigung, 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Hier spricht es von der Auferstehung des Lebens, wie der Herr Jesus in Johannes 5 sagt. Und wann findet die statt? Wenn Christus wiederkommt. Und daraus ergibt sich nun eine logische Schlussfolgerung. Wenn Christus wiederkommt, die eine Gruppe, nämlich die Gläubigen, wenn diese Gruppe aufsteht und die andere tot bleibt, noch, wir werden gleich sehen, wie lange, dann muss doch vorher schon ein Gericht stattgefunden haben, in dem entschieden ist, wer bei der ersten Auferstehung dabei ist und wer bei der zweiten dabei ist. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass die Menschen sich darüber, dass die Christen sich darüber in der Vergangenheit so wenig Gedanken gemacht haben. Kennt ihr den Begriff Untersuchungsgericht? Ein typisch adventistischer Begriff, den wahrscheinlich nur die Älteren noch kennen, denn heute sagen wir dafür Vorwiederkunftsgericht. Das ist ein Gericht, das stattfindet, ehe Christus wiederkommt, sodass bei seiner Wiederkunft schon entschieden ist, wer aufersteht und wer nicht. Das ist keine adventistische Erfindung, aber ganz sicherlich eine adventistische Entdeckung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts gemacht wurde. Erst dann ist es den Leuten so aufgegangen, es muss ja ein Gericht geben, ehe Christus wiederkommt. Damit entschieden ist, wer aufersteht und wer nicht. Und damit löste sich auch der Widerspruch zwischen unseren beiden Texten, die ich eingangs gelesen habe. Ich schlage jetzt die Offenbarung 20 auf, ihr dürft es gern mit mir aufschlagen, Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf. Und ihnen ward gegeben das Gericht. Und die Seelen derer, die enthauptet sind, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese lebten und regierten mit Christo 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist er und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Was Johannes hier sieht in Kapitel 20, ist eine Gerichtssitzung. Denn in Vers 4 steht, und ihnen ward gegeben das Gericht. Aber jetzt sehen wir plötzlich die Menschen geschieden. Die Gottlosen sind noch tot und über die Gottlosen wird gerichtet. Und die Lebenden, die im ersten Gericht freigesprochen, erlöst gesprochen wurden, die sind hier dabei. Wie empfindet ihr das Wort Gericht? Ist es ein positiver oder ein negativer Begriff? Wer hat schon gerne was mit dem Gericht zu tun? Bei dem Wort Gericht denken wir an Urteil, Verurteilung, an Strafe. Ja, es gibt ja Strafprozesse, die werden extra so genannt. Strafe bei Gott, was ist denn Strafe bei Gott? Das ist nicht Geldstrafe. Das ist nicht Gefängnisstrafe. Strafe bei Gott ist doch Verdammung, ist doch ewiger Tod. Wenn wir Gericht Gottes hören, dann denken wir immer daran, dass Menschen für ewig verurteilt und verloren sind. Aber Gericht in dieser Welt hat ja auch eine ganz andere Bedeutung. Es gibt nicht nur Strafprozesse, es gibt Zivilprozesse. Da kann mich jemand anklagen, weil er meint, ich hätte ihm sein Recht genommen, aber ich kann auch vor Gericht ziehen und mein Recht mir vom Gericht bestätigen lassen. Es ist eigentlich gut, dass es in dieser Welt Gerichte gibt. Aber nun noch mal zu dem Vorwiederkunftsgericht. Braucht Gott ein Gericht, um zu entscheiden, wer bei der ersten Auferstehung ist und bei der zweiten? Braucht ein allmächtiger, ein allwissender Gott ein Gericht, um da zu einem Urteil zu kommen? Nun, sicher ist eins, die Bibel sagt uns, es gibt dieses Gericht. Ich schlage das Alte Testament auf. Im Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 9 bis 10, Vers 9 bis 11, haben wir eine Gerichtsszene wieder. Solches sah ich, bis da Stühle gesetzt wurden, und der Alte setzte sich. Das Kleid war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Sein Stuhl war eitel Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm und dienten ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah zu, um der großen Reden willen, so das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Der letzte Vers hat mit dem Gericht eigentlich nichts mehr zu tun. Der zeigt uns nur für die zeitliche Einordnung. Daniel 7, das Kapitel kann ich hier ja nun der Zeit halber nicht ausführlich sprechen. Daniel 7 zeigt uns den Ablauf der Weltgeschichte. Die vier Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann kommt da eine neue Macht, so ein kleines Horn, das die Heiligen des Höchsten verfolgt und den Höchsten lästert und Zeit und Gesetz verändert. Das sieht Daniel hier im siebten Kapitel. Und mittendrin sieht er eine Gerichtsszene. Da wird im Himmel Gericht gehalten. Obwohl hier auf Erden die Weltgeschichte weiterläuft. Warum dieses Gericht? Weiß Gott nicht, schon ehe wir geboren werden, wie unser Leben endet? Wenn Gott allwissend ist, dann hat er schon bei unserer Geburt gewusst, wie wir uns einmal entscheiden werden, ob wir zu den Erlösten zählen werden oder nicht. Warum dann noch Gericht im Himmel, wenn Gott alles weiß und außerdem als Allmächtiger ja einfach entscheiden kann, der kommt auf die neue Erde und der nicht? Warum Gericht? Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 9, der Text gehört nicht unbedingt zum Gericht, aber ich denke, der sagt grundsätzlich etwas aus. Ich halte aber dafür, Gott habe uns Apostel für die Allergeringsten dargestellt, als dem Tod übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Da geht es um das, was hier auf der Erde passiert, was die Apostel erleben, wie sie verfolgt werden. Die meisten sind ja umgebracht worden, später. Und Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel geworden. Ein Schauspiel ist etwas, wo man zusieht. Wer sieht zu bei diesem Schauspiel? In meiner Luther-Übersetzung steht ein Schauspiel geworden der Welt, den Engeln und den Menschen. Wo ist der Unterschied zwischen Welt und Menschen? Nun, im griechischen Text steht hier das Wort Kosmos, das in meiner Lutherbibel mit Welt übersetzt ist. Was ist denn Kosmos? Kosmos, darunter verstehen wir das Weltall. Ein Kosmonaut ist jemand, der den Schwerebereich der Erde in einem Raumschiff verlässt. Und hier sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel geworden für den Kosmos. Das heißt, alle Geschöpfe Gottes sind im Universum. Nehmen Anteil an dem, was auf der Erde geschieht. Und um diese Zuschauer geht es letztendlich auch in dem Gericht, das stattfindet, ehe Christus wiederkommt. Luzifer, der gefallene Engelfürst, der sogar ein Drittel der Engel überredet hat, mit ihm sich gegen Gott zu empören, der ganz offensichtlich gesagt hat, Gott ist ungerecht, er will nur, dass wir ihm dienen, er will uns ausnutzen oder was man so alles vorwerfen kann. Der Zweifel gesät hat an die Gerechtigkeit Gottes, der wird selbst nun Zeuge der Gerechtigkeit Gottes. Und in diesem Gericht muss deutlich werden, dass niemand verloren geht, weil Gott ihn nicht mag. Gott handelt nicht willkürlich. Dieses Gericht findet statt, um dem ganzen Universum zu beweisen, Gott ist gerecht. Nun haben wir in Daniel 7 gelesen, dass Bücher aufgetan wurden. Braucht ein allwissender Gott Bücher, um ein Urteil fällen zu können? Nein, nicht Gott. Ich weiß auch nicht, ob das wirkliche Bücher sind oder was, ob es ein Bild ist, das nur sagen soll, alles, was der Mensch getan hat, das wird offenbar. Es wurden Bücher aufgetan. Übrigens von Büchern spricht es auch in dem anderen Gericht, in Offenbarung 20, Vers 12. Da steht, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Text aus Daniel im Ohr habt. Da sprach es auch von Büchern. Aber zwischen beiden Texten ist ein wesentlicher Unterschied. In Daniel 7 steht zwar das Urteil, was mit den Büchern zu tun hat. Aber wisst ihr, was da nicht steht? Da steht nicht, dass die Toten nach ihren Werken gerichtet wurden. Hat der Daniel das vergessen zu schreiben? Oder hat das einen Grund? Meine Lieben, wenn ich in dem Gericht, das stattfindet, ehe der Jesus wiederkommt, nach meinen Werken gerichtet würde, ich hätte wenig Chance. Und ich weiß nicht, ob eure Aussichten dann besser stünden, wenn es bei dem Gericht, ehe Christus wiederkommt, wirklich um die Werke ginge. Was hat der Herr Jesus gesagt in Johannes 5, Vers 24? Wer kommt nicht in das zweite Gericht? Der, dessen Werke so gut sind? Hat er nicht vielmehr gesagt, wer da glaubt, der kommt nicht ins Gericht? Und ihr kennt auch den goldenen Text der Bibel, ja, kennt ihn? Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Im ersten Prozess geht es ganz offensichtlich nicht um die Werke, sondern um den Glauben, um unser Verhältnis zu Jesus Christus als Erlöser. Aber was ist Glaube? Ich glaube an die Menschwerdung des Gottessohnes in Jesus Christus. Ich glaube an den Kreuzestod Jesu. Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube an die Himmelfahrt. Ich glaube an die Wiederkunft. Aber ist das schon das, was der Herr Jesus sagt? Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht? Eine wichtige Frage. Kann ein gläubiger Mensch verloren gehen? Kann ich an Christus glauben und verloren gehen? Ich lese aus der Bergpredigt, Matthäus 7, die Verse 22 und 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Geht es hier um Gläubige oder um Ungläubige? Meine Lieben, schaut, was im Text steht. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Ja, dann müssen wir doch auf deiner Seite und nicht auf der Seite des Bösen stehen. Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Und der Herr Jesus lässt das alles stehen. Er sagt nicht, ihr habt das nicht getan. Was fehlte denn diesen Leuten, die doch geglaubt haben und der Herr Jesus sagt diesen gläubigen Menschen, ich kenne euch nicht. Was fehlte ihnen? Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ob Glaube echt ist oder nicht, das zeigt sich nicht in unserem Bekenntnis, sondern in unserem Leben. Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer war es, der gesagt hat, nur der Gehorsame glaubt. Mit anderen Worten, wer nicht gehorsam ist, dem Wort Gottes gegenüber, der glaubt nicht wirklich. Und die Bibel sagt uns hier auch, dass Glaube etwas bewirkt im Leben des Menschen. Nehmt doch einmal den Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 2, Vers 17. Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Für Jakobus gibt es einen lebendigen Glauben, einen echten Glauben und einen toten Glauben. Was ist denn schon toter Glaube wert? In den Sprüchen steht irgendwo, ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Wer hat schon Angst vor einem toten Löwen? Toter Glaube, wertlos. Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Vers 21. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot sei? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Interessanterweise steht im Römerbrief ein Text, der scheint auch wieder dem Jakobus zu widersprechen, in Römer 4, Vers 3. Da schreibt Paulus, was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht, weil er Werke getan hat, sondern weil er geglaubt hat. Aber woher wissen wir, dass Abraham geglaubt hat? Wissen wir das nicht? Aus seinem Leben? Wissen wir das nicht daraus, dass er sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern, weil Gott das verlangt hat? Glaube zeigt sich in Werken. Es gibt keinen echten Glauben, der nicht das Leben verändert, der nicht den Menschen zum Gehorsam führt. Nur Glaube, der Konsequenzen bewirkt, nutzt etwas. Ich habe einen Nachbarn, ein mittelstarker Raucher, der ist jetzt so Mitte 60, Er weiß seit langer Zeit, dass Rauchen nicht gesund ist. Seit Anfang des Jahres weiß er, dass er Lungenkrebs hat. Er wusste, dass es ungesund war. Aber es nützte ihm das Wissen, wenn er nie aufgehört hat zu rauchen. Und nun hat er Lungenkrebs. Er hat nun schon die dritte Chemotherapie hinter sich und raucht immer noch. Meine Lieben, Wissen nützt nichts. Und wir können die Bibel von vorne bis hinten kennen. Wir können sogar alles glauben, was darin steht. Wenn das unser Leben nicht verändert, ist es alles nichts. Nur vor einem müssen wir uns jetzt hüten. Jakobus gebraucht den Begriff Werke. Was sind Werke? Werke sind Taten und jeder tut etwas. Der eine dieses, der andere jenes, etwas Gutes, etwas Böses, jeder tut etwas. Und der Glaube bestimmt, was wir tun. Das sind die Werke, von denen Jakobus spricht. Luther hatte mit dem Jakobusbrief ein Problem. Luther nannte den Jakobusbrief ein recht strohern und trocken Epistel. Epistel heißt Brief, also ein Brief, der so richtig strohern und trocken ist. Warum hatte Luther dieses Problem mit dem Jakobus? Weil er das Wort Werke immer im katholischen Sinn verstanden hat. Da ist das Werk des Menschen eine Leistung, die ihn vor Gott bestehen lässt. Je mehr Werke, desto besser steht er vor Gott da. Und wenn er es schafft, in seinem Leben mehr gute als schlechte Werke zu tun, dann ist er am Ende ein Heiliger. Nun, vor Gott gibt es keine Leistung. Und meine Lieben, dass ihr mich nicht falsch versteht, nicht der Gehorsam lässt uns vor Gott bestehen. Nicht der Gehorsam bringt uns das ewige Leben auf der neuen Erde, sondern der Glaube. Aber der Gehorsam zeigt, ob unser Glaube echt ist oder nicht. In Jakobus 2, Vers 19 steht, du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran. Wisst ihr, wie der Vers weitergeht? Die Teufel glauben es auch. Und zittern. Die Teufel, Luzifer, der, der Gott gleich sein wollte, der keinen über sich haben wollte, der ihm zu sagen hatte, sagen konnte, was er zu tun hatte. Nein, der selbst über sich entscheiden wollte. Der glaubt an Gott. Oder meinte der Teufel glaubt nicht an Gott? Er kennt doch Gott persönlich. Aber sein Glaube rettet ihn nicht. Meine Lieben, und so kann es auch für uns einen Glauben geben, der nicht rettet. Und in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5, sagt der Herr der Gemeinde in Sardes, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hier wird uns gesagt, dass es sogar die Möglichkeit gibt, dass jemand als gläubiger Mensch im Buch des Lebens verzeichnet ist. Und dann kriegt sein Glaubensleben einen Knick zum Schlechten. Und irgendwann wird er vielleicht sogar aus dem Buch des Lebens gestrichen. Es gibt ja Christen, die sagen, einmal erlöst, immer erlöst. Das ist nicht biblisch. Meine Lieben, und darum müssen wir uns immer wieder selbst prüfen, wie stehe ich in meinem Glaubensleben? Was bewirkt der Glaube in meinem Leben? Mache ich meinem Gott und Erlöser Ehre durch mein Leben? Nun, wenn der Glaube echt ist, dann ist der Begriff Gericht in der Bibel für mich keine Drohung. Denn die Bibel sagt mir, dass in diesem ersten Prozess, der stattfindet, ehe Christus wiederkommt, wo es um die Frage geht, erlöst oder nicht erlöst, Jesus Christus unser Fürsprecher ist. Vor weltlichen Gerichten gibt es zwei Arten von Freisprüchen. Ein Freispruch erster Klasse und einen zweiter Klasse. der Freispruch erster Klasse ist, Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Der Freispruch zweiter Klasse ist der Freispruch aus Mangeln an Beweisen. Bei Gott gibt es noch einen dritten Freispruch. Einen Freispruch trotz erwiesener Schuld. Meine Lieben, alle die, die im ersten Prozess, ehe Christus wiederkommt, freigesprochen werden, sind schuldig, sind Sünder. Und da gibt es nicht einen, der sagen kann, also bitte, bitte, mir kann keiner was, ich habe eine weiße Weste, ich kann vor Gott bestehen. Nein, keiner hat diese weiße Weste. Ja, wie kann Gott uns dann freisprechen, wenn doch unsere Schuld bewiesen ist? Nun, es gibt etwas, was es auch vor keinem irdischen Gericht gibt. Freispruch durch Schuldverschiebung. Wir Menschen neigen ja dazu, unsere Schuld immer auf andere abzuwälzen. Ja, die anderen haben immer Schuld, nicht wir. Wir sind immer nur die Opfer. In diesem ersten himmlischen Gericht wird unsere Schuld abgewälzt. Auf wen? Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 10, das haben wir schon gelesen, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Und wir sind uns sicherlich alle klar, dass wir da schlechte Karten haben. Denn wir sind alle schuldig. Jeder empfängt, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und dann am Ende des Kapitels schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Warum können wir im ersten Gericht bestehen? Weil unsere Sünde verschoben wurde, einem anderen aufgelegt wurde, der gar nicht schuldig war, der unsere Schuld getragen hat. Meine Lieben, das ist Gnade. Freispruch trotz erwiesener Schuld, weil der Sohn Gottes unsere Schuld getragen hat. Können wir nachempfinden, was das für ihn bedeutet hat? Allein, dass er den Himmel verlassen hat, auf diese Erde gekommen ist, war ja so eine gewaltige Herablassung, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Stellt euch vor, die Queen von England würde für einige Jahre den Buckingham-Palast verlassen und in die Slums von Kalkutta ziehen und dort wie die Armen von Kalkutta leben, ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Kanalisation. Wäre das nicht ein furchtbarer Abstieg? Ich glaube, dass der Abstieg des Sohnes Gottes vom Himmel auf diese Erde noch größer war. Aber das war es ja noch nicht. Das Schlimmste war es auch nicht, dass man ihn verspottet hat und dass man ihn geschlagen hat und dass man ihn gekreuzigt hat, so furchtbar der Kreuzestod war. Das Furchtbarste für ihn war es, Sünder zu sein. Er, der Heilige, war plötzlich Sünder. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und diese Sünde trennte ihn, der von Ewigkeit her mit seinem Vater so eins war, wie wir auf dieser Erde keine Einheit und Einigkeit kennen. Der war plötzlich von seinem Vater getrennt. durch deine und meine Sünde. Und der Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei am Kreuz war kein Schmerzensschrei. Er war ein Schrei der Verzweiflung, weil er vom Vater getrennt war. Und Ellen White schreibt, dass Christus am gebrochenen Herzen gestorben ist. Die Trennung vom Vater war das Schlimmste. Meine Lieben, das bringt uns die Rettung. Nicht unsere Werke, nicht unsere Leistung. Lasst mich nur etwas sagen zum Zeitpunkt des Gerichts. Ich denke, ihr seid Siebenten-Tags-Adventisten und kennt auch die Weissagung von den 2300 Jahren. Danach können wir einordnen, wann dieses Gericht stattfindet, nämlich jetzt in unseren Tagen. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Es gibt Adventisten, ich habe welche kennengelernt, die in einer ganz bestimmten Angst lebten, die von der Frage getrieben wurden, wird vielleicht jetzt heute oder jetzt in diesem Augenblick im Himmel über mich entschieden? Es gibt Adventisten, die glauben, dass die Gnadenzeit für Adventisten eher zu Ende sei als für andere Menschen. Und sie begründen das damit, dass im Alten Testament steht, dass das Gericht am Tempel Gottes beginnt. Natürlich beginnt es am Tempel Gottes. Denn der Apostel Paulus sagt, dass die Gemeinde der Tempel Gottes in der Endzeit ist. Und gerichtet wird hier, wer im Buch des Lebens steht, ob er da reingehört oder nicht. Aber eins sollte uns beruhigen. Solange wir leben, haben wir immer noch die Möglichkeit, mit unserem Glaubensleben ernst zu machen, wenn es bisher noch nicht geschehen ist. Und wer nicht bekehrt ist, hat bis zu seinem Tode die Möglichkeit der Bekehrung. Nur umgekehrt. Paulus sagt, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Solange wir leben, haben wir auch die Möglichkeit, vom Glauben abzufallen. Und dann kommt das, was in Offenbarung 22, Vers 11 steht und was wir so für gewöhnlich das Ende der Gnadenzeit nennen. Offenbarung 22, 11. Wer böse ist, der sei fernerhin böse und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber fromm ist, der sei fernerhin fromm und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Ende der Gnadenzeit. Wann das sein wird? Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit zwischen dem Ende der Gnadenzeit und der Wiederkunft Christi liegt. Darüber sagt die Bibel nichts, nur sie sagt, dass dieser Zeitpunkt kommt, ehe Christus da ist. Dann gibt es keine Bekehrungsmöglichkeit mehr. Aber das Schöne daran ist, dass es dann auch keine Möglichkeit mehr gibt, abzufallen. Weil Luzifer dann keinen Zugriff mehr hat auf uns. Das ist dargestellt im Alten Testament am großen Versöhnungstag. Das Volk versammelt sich vor dem Heiligtum. Sie haben vorher ihre Sünden bekannt, ihre Opfer gebracht. Und dann geht der hohe Priester in das himmlische Allerheiligste und betet dort vor Gott für das Volk. Und dann kommt er raus aus dem Heiligtum. Und dann ist kein Fürsprecher mehr im Heiligtum. Aber man braucht ja auch keinen, denn die Sünden sind vergeben. Und so gibt es den Augenblick, und das ist es, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, wo Christus seinen Dienst als unser hoher Priester im Himmel aufgibt, als Fürsprecher. Aber dann sind wir bereits Erlöste auf Abruf. Denn dann kommt er und holt uns zu sich. Noch ein paar Gedanken zum Strafgericht am Ende der Zeit. Wir hatten Offenbarung 20, Vers 5 und 6 gelesen. Da haben wir gelesen, dass im Himmel Gericht stattfindet. Und bei diesem Gericht sind die Erlösten zugegen. Sie sind gewissermaßen Beisitzer. Warum das? Warum das? Wieder geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die vor dem ganzen Universum demonstriert wird, die auch demonstriert wird vor den Erlösten. Stellt euch vor, da sitzen eine Mutter oder ein Vater, die bei der Auferstehung Ausschau gehalten haben, nach der Tochter, nach dem Sohn. Und sie waren nicht unter den Erlösten. Da sitzt eine Frau, die Ausschau gehalten hat nach ihrem Mann. Und er war nicht bei den Erlösten. Oder Schwestern und Brüder oder Kinder, die nach ihren Eltern geschaut haben. Und sie wissen, die, die ich so liebe, sind bei den Verlorenen. Ist es nicht so, dass Eltern zum Beispiel ihre Kinder mit anderen Augen sehen als die Nachbarn? Wenn die Kinder was ausgefressen haben, dann finden die Nachbarn das fürchterlich und die Eltern sagen, das ist ja nicht ganz so schlimm. Könnte das auch am Ende sein? Die Erlösten, und ich hoffe, dass wir alle dazugehören, werden Zeuge der Gerechtigkeit Gottes sein und werden erleben, dass Gott niemanden verdammt, der die Erlösung durch Jesus Christus angenommen hat, der sein Leben Jesus Christus übergeben hat. Habt ihr euch schon einmal Gedanken über Offenbarung 21, Vers 4 gemacht? Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich habe früher überlegt, wie ist das möglich? Es gibt kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, keinen Tod mehr, keinen Schmerz mehr. Ja, warum weinen denn da noch Menschen? Heute bin ich sicher, das sind Tränen, die erlöste Menschen um nicht erlöste Angehörige weinen. Und ich glaube, dass Gott dann viele Tränen abwischen muss, dass er viel trösten muss. Aber er wird uns trösten. Seht, aber niemand soll dann irgendwo in seinem Herzen, in der Ewigkeit den Gedanken haben, ja, aber meinem Sohn hat der liebe Gott doch Unrecht getan. Und das macht dieses Gericht. Diese Gerichtssitzung, diesen Prozess im Himmel so notwendig. Meine Lieben, die Bibel hat an vielen Stellen Gerichtsbotschaft. Als die Adventbewegung entstand, entdeckte man Offenbarung 14, Vers 6, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und im Vers vorher steht, da kommt ein Engel, der durch den Himmel fliegt, der hat ein ewiges Evangelium. Und dann kommen drei Engel nacheinander. Und kein Engel sagt ein Wort von Erlösung. Wie ist denn das? Ist das Evangelium? Die Zeit des Gerichts ist gekommen? Ja, natürlich das Evangelium. Denn das sagt, doch jetzt wird im Himmel Gericht gehalten, wir werden freigesprochen durch das Blut Jesu Christi. Das ist Evangelium. In der zweiten Engelsbotschaft, sie ist gefallen, Babylon, da sagt Gott, bitte macht euch keine Sorgen, ich habe die Geschicke in der Hand. Und in der dritten Engelsbotschaft, das ist eine furchtbare Drohbotschaft, die denen gilt, die ihr Leben nicht Christus übergeben haben, sondern dem Widersacher. Und sie werden vernichtet. Und diese Vernichtung, das dürfen wir nicht übersehen, ist Teil der Erlösung. Denn stellt euch vor, Luzifer und all die Gottlosen würden auf der neuen Erde sein, wie die Erlösten. Was meint ihr, wie die neue Erde bald aussehen würde? Wie die alte. Und ich bin sicher, dass nicht nur Eltern um ihre Kinder weinen, die verloren gehen, oder Gläubige um ihre Angehörigen. Ich glaube, dass es Gott furchtbar wehtun wird, wenn er am Ende seine Geschöpfe vernichten muss, weil sie die Erlösung nicht angenommen haben, weil er sie vernichten muss, damit es in der Ewigkeit nichts Böses mehr gibt. Und so ist Gerichtsbotschaft Erlösungsbotschaft. Gerichtsbotschaft ist keine Drohbotschaft, Gerichtsbotschaft ist eine Warnungsbotschaft. Und für mich persönlich ist Gerichtsbotschaft in erster Linie Freudenbotschaft. Verheißung für die Glaubenden, wenn der Glaube echt ist. Ich bin dankbar dafür, dass es ein Gericht gibt, in dem wir gerecht gesprochen werden, obwohl wir Sünder sind. Gerecht durch Jesus Christus. Und dass ehe Christus wiederkommt, dieses Gericht, dieses erste Gericht stattfindet, in dem Menschen freigesprochen werden, obwohl sie Sünder sind, ist für mich ein ganz großer Beweis für die Liebe und Gnade Gottes. Ihm sei Lob und Dank dafür. Amen.